Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Bremerhaven feiert. Am 26. und 27. April steht der Schaufenster Fischereihafen Kopf und feiert die Fischparty 2025. Mittendrin und mit dabei ist das Fischkochstudio und mit ihm Fischsommelier Florian Zerbst. Moin Flo.
Hi Tanja.
Die Fischparty ist ja das kulinarische Festival für Feinschmecker und Fischfans. Das Publikum freut sich auf ein großes, buntes Programm mit jeder Menge Musik, Buden und Aktionen und mehr. Aber ihr als Fischbotschafter habt euch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erzähl doch mal.
Ja, ganz besonders. Also natürlich ist das ganz besonders, wenn wir das machen. Aber das gibt es oder gab es länger auf der Fischparty, das Fischbett.
Und okay, wir wollen das jetzt. Was ist denn ein Fischbett?
Ein Fischbett, ja, das ist ein riesen Schaukasten mit Eis gefüllt, wo ganz viele verschiedene Fische drauf dargestellt werden.
Mhm.
Die kann man sich dann angucken und wir stehen da drum herum und erzählen, wo das Tier lebt, wo das herkommt, was man daraus machen kann natürlicherweise auch. Und wir verarbeiten auch die Fische. Das Besondere daran ist eigentlich, dass wir ab diesem Jahr auch die Tiere, die da drauf sind, verarbeiten wollen. Also das wird dann in kleinen Kochshows mitverarbeitet. Da ist kein Fisch bei, der weggeworfen oder verdirbt oder wieder eingefroren wird.
Aber ich kann die Fische erstmal im Ganzen sehen. Also nicht wie sonst im Fischladen oft schon filetiert oder so, dass ich das Tier gar nicht mehr erkenne oder auch gar nicht mehr erkennen kann, wie groß der Fisch eigentlich war. Sondern da ist das Tier im Ganzen.
Genau, mit Kopf, Haut und Haar kann man quasi so sagen. Genau, und es sind natürlich auch mehrfache Ausführungen. Also da bleiben natürlich auch welche im Fischbett liegen. Und dann nehmen wir immer mal wieder das ein oder andere Tier da raus. Also ein Kabeljau, ein Schellfisch, ein Köhler, der sogenannte Seelachs heißt das ja eigentlich. Eine Scholle, eine Flunder. Das Besondere dieses Jahr wird sein, dass wir uns natürlich an die Nordsee halten und nicht mehr irgendwie Fische aus dem Indischen Ozean oder dergleichen irgendwie damit ins Fischbett reintun, denn das halt auch nicht mehr so zeitgemäß ist.
Jetzt mögen manche Zuhörerinnen und Zuhörer denken, die Nordsee, was gibt's denn da für Fisch? Da kann ja nicht viel los sein. Das ist aber nicht so, oder?
Nee, da ist noch eine Menge drin. Tatsächlich kommt auch noch viel dazu. Welche gehen aus dem Meer hinaus, also wandern raus, weil denen das zu warm da drinnen wird. Und es kommen aber auch welche dazu, die merken, ah, es wird wärmer in der Nordsee.
Mhm.
Die kommen dann quasi mit rüber. Es sind nicht unbedingt nur Fische, sondern halt auch andere Meeresmitbewohner, so wie ein Kalmar.
Echt? Die also haben wir hier oben in der Nordsee?
Ja, ja. Total cool. Können wir mal wie an der Mittelmeerküste quasi hier Kalmare, Kalamaresringe speisen.
Ja, stimmt. Ich mag sie allerdings auch gerne im Wasser angucken.
Ja, natürlich.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Exakt.
Und was haben wir sonst noch für Fische hier oben? Ein paar hast du ja schon eben genannt.
Ja, genau. Also Flunder, Scholle, was haben wir hier noch alles? Knurrhahn ist hier mit im Gewässer. Barben haben wir.
Mhm.
Das ist total toll. Kleine Wittlinge. Wittlinge gehört auch zu der Kabeljau-ähnlichen Fische.
Ja.
Natürlich auch Hering.
Ja, der darf ja nicht fehlen,
ne? Der darf überhaupt nicht fehlen. Das ist ja quasi schon so ein Wahrzeichen.
Das stimmt. Also ich sehe die Fische da erst im Ganzen und kann euch dann löchern. Oder habt ihr so bestimmte Zeiten, wo ihr das sowieso erzählt? Oder steht ihr da auch Gewehr bei Fuß und erzählt dann Interessierten, was sie wissen wollen?
Den ganzen Tag. Den ganzen Tag stehen wir da mit kompletter Manpower. Also Ralf ist auch da, unser Küchenmeister und auch Fischsommelier.
Ja.
Dann habe ich noch einen Bekannten eingeladen. Das ist ein Fischsommelier, mit dem ich zusammen die Sommelierschule besucht habe.
Ja.
Mert. Und Mert, der ist für einen großen Züchter. Stall Sea Farming arbeitet der.
Mhm.
Und die züchten Steinbutt und Seezungen in sieben verschiedenen Ländern der Welt. Also von Spanien bis Norwegen sind die überall.
Ja.
Ja, und der erzählt dann auch ganz viel, wie das bei denen läuft, in der Zucht zum Beispiel, damit einfach mal ein bisschen mehr Transparenz ist.
Ja.
Damit einfach mal wir auch alle wissen oder die Gäste und die Besucher, was heißt auch Fischzucht, ne? Weil Fischzucht wird gerne mal irgendwie schlecht geredet.
Stimmt.
Und es ist eigentlich eine total gute Sache. Man kann es mal so sagen, gegenüber der anderen tierischen Zucht, also wenn wir jetzt mal mit dem kleinsten Tier anfangen, das Geflügel, wäre quasi der Fisch das ökologischste tierische Eiweiß, was wir zu uns nehmen können, wenn wir keine Insekten essen wollen.
Okay, da sträuben sich bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern schon die Nackenhaare.
Genau.
Also schließen wir das mal aus.
Also ich brauche 5-mal mehr Ressourcen, Wasser und Lebensmittel, Strom etc. pp., um 1 Kilo Geflügelfleisch zu produzieren gegenüber dem Fisch.
Das ist ja erstaunlich.
Ja, genau. Und das fängt da an, ne?
Und das ist, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nur ein Geflügel. Wie viele unterschiedliche Sorten Geflügel haben wir? Aber wie viele unterschiedliche Sorten Fisch haben wir? Das wird ja nie langweilig auf meinem Teller.
Überhaupt nicht. Ich könnte mich 2 Jahre lang vom Fisch ernähren, ohne mich zu wiederholen.
Ja.
Ich könnte jeden Tag was anderes essen. Ja, es gibt über 700 verschiedene Meeresfrüchte, Delikatessen im Meer.
Wahnsinn.
Ja, von natürlich Schnecken, Garnelen und natürlich in verschiedenen Familien. Und also ich würde natürlich auch immer mal wieder eine verschiedene Garnele essen, aber ich würde nie die gleiche essen, ne?
Ja.
Also, oder nie den gleichen Fisch. Ne? Das ist voll cool.
Und wir haben ja sogar auch Hummer hier oben, ne?
Vor Helgoland. Der legendäre.
Das ist ein ganz besonderer, oder?
Ja, der blaue Hummer wird der auch genannt.
Ich glaube sogar im Zoo am Meer lebte mal einer. Ich weiß gar nicht, ob der noch da ist.
In den Tiergrotten lebte auf jeden Fall einer.
Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen her.
Ja.
Und das Fischbett, ist das draußen dann auf dem Marktplatz, also mitten im Geschehen von der Fischparty, oder ist das bei euch im Fischkochstudio?
Ich meine, das wird, glaube ich, bei uns im Fischbahnhof sein von der FBG.
Mhm.
Und da stehen wir dann. Das wird ein großes.
Und dann nehmt ihr von Zeit zu Zeit einen Fisch da raus und bereitet den bei euch in der Küche zu.
In der Showküche werden wir die zubereiten mit kleinen Schnuppershows. Und sagen wir, komm, dann gehen wir jetzt mal alle rüber und dann gehe ich oder Ralf geht rüber und bereitet den dann mal zu, filetiert den.
Genau. Das heißt, das sehe ich dann auch, wie der Fisch auseinandergenommen wird. Das ist ja für viele dann noch so ein Angstding, wenn man das zu Hause machen soll. Aber da sieht man das dann auch und darf auch fragen oder kriegt auch Tipps und Tricks mit.
Auf jeden Fall, ne? Das ist unsere Hauptaufgabe als Fischbotschafter.
Ja.
Wir wollen ja letzten Endes, dass alle ein bisschen mehr Meereskost essen, anstatt das Landtier.
Ja, genau.
Wobei, wir ziehen ja mittlerweile mit dem Fisch auch viel an Land, was auch sehr, sehr gut ist, tatsächlich. Landbasierte Zucht, ne? Ist einfach kontrollierter, du nutzt das Meer nicht so stark aus und kannst das Wasser gefiltert wieder zurückgeben ins Meer. Also, du hast keine Kotverunreinigung.
Ja, da ein Kreislauf auch, Wasserkreislauf. Ja,
absolut. Arbeiten. Also das Ding ist ja, dass die Fischbranche, man könnte meinen, einer der meist durchleuchtesten Branchen ist, die es so gibt. Also die mit Skandale, mit, also wenn das dann wieder heißt, vor den Fjorden Norwegens hat der Lachs alles verunreinigt, die Lachslaus ist da, steckt andere Lachse an. Und sowas wird behoben, ne? Rasch. Also das ist vielleicht ein Skandal, das denn mal passiert.
Ja.
Und das ist auch nicht schön, definitiv nicht. Aber sowas wird dann halt auch behoben, ne? Die versuchen halt alle mit der Zeit zu gehen.
Ja, wir haben ja auch die Fachleute in Bremerhaven dafür, ne?
Ja.
Das Thüneninstitut.
Thüneninstitut, ne? Ja.
Genau, die passen auf solche Sachen auf.
Ja, unter anderem, genau. Das ist total cool. Also ich finde das mega, wie die Branche auch immer mit der Zeit geht. Wenn man an so einen Fischtrawler oder sowas denkt, dann hat der eine Lizenz. Der hat eine Lizenz, Fisch aus dem Meer zu nehmen.
Ja.
Eine gewisse Menge, also der hat eine Fangquote, die dem da vorgeschrieben wird.
Ja.
Dein Schiff ist so und so viel Mann, dürfen so und so viel Fisch fangen.
Mhm. Also dann. Und ja auch nur bestimmte Sorten dann.
Und
ne?
Dann der auch nur bestimmte Sorten, genau. Wenn er darüber geht, dann verliert er seine Lizenz. Und die kann er auch niemals jemanden verkaufen. Man kennt das auch von der Milchquote.
Ja.
Die konnte doch verkauft werden. Und somit haben wir jetzt heute Riesenlandwirte, die 1000 Kühe haben.
Ja.
Also so eine hohe Milchquote haben.
Ja.
Haben die sich erkauft. Die Fischquote kannst du nicht verkaufen.
Ach.
Das Schiff hat die Quote. Nicht der Kapitän, nicht die Besatzung, sondern das Schiff hat die. Und wenn das Schiff ausgewrackt wird, wenn das durch ist, ja, dann ist die Quote weg. Dann wird die wieder an das nächste Schiff gegeben. Aber niemals kann einer sagen, ja, dann kaufe ich mir jetzt ein zweites und kaufe dir die ab. Das funktioniert nicht.
Das ist ja wirklich gut geregelt.
Ja, das ist total gut geregelt. Das ist total toll.
Und Beifang darf ja auch einfach nicht mehr so über Bord geschmissen werden, wie es früher mal war. Ne?
Genau.
Das wird alles eng überwacht. Ne?
Ja, absolut.
Und auch Netzgrößen, also die Maschengrößen von den Netzen und sowas, damit man nicht so kleine Fische fängt und.
Genau,
ne?
Genau.
Also steckt viel dahinter.
Beim Angelschein habe ich mal gelernt, dass, also ich bin privat halt auch Angler,
mhm.
und du darfst nur jugendliche Tiere entnehmen. Die müssen einmal geleicht haben, damit die sich einmal fortgepflanzt haben. Wieso ist das so? Ja, damit du erstmal einmal den Bestand sichern kannst, damit das Tier sich einmal vermehren konnte mindestens.
Ja.
Und aber zu alte Tiere, also große Fische, darfst du wiederum auch nicht entnehmen, weil die bis zu 2/3 mehr produzieren. Die haben viel mehr Fischrogen, also Eier,
und
viel mehr Milch und können sich viel größer fortpflanzen, also können viel mehr nachproduzieren wie die Jugendlichen. Und deswegen sollten wir eigentlich immer nur auf die mittleren Fische, also auf die Jugendlichen.
Ja, das heißt, wenn jetzt also ein Fischereifahrzeug zu große Fische fangen würde, weil sie sich nicht drum scheren würden, würden sie die nicht verkauft bekommen, weil die Händler dann sagen, sorry.
Ja, doch, nee, die werden die schon verkauft bekommen.
Meinst du?
Klar, natürlich. Es muss ja. Es ist ja trotzdem passiert.
Das zerstört jetzt gerade meine Welt.
Nee, ja, das Ding ist, es ist aber so, dass wir halt der MSC, Der sagt uns ja was. Also wenn ich Fisch kaufen gehe, kaufe ich nur ASC-Ware oder MSC-Ware.
Ja.
Das ist das Aquakultursiegel oder das MSC, das Marine Steward Council.
Ja.
Also es steht für Wildfang, kann man eigentlich so sagen. Und die haben Methoden, Maschen, du hast eben gerade über Netzgröße und so geredet.
Ja.
Es gibt aber auch noch andere Methoden, um zu gucken, dass du wirklich nur diesen einen Fisch fängst, den du fangen darfst, willst und sollst.
Ja.
Gehen wir mal nach Seelachs, also den Köhler.
Ja.
Der ist verwandt mit der Familie der Dorsche, also Kabeljau-ähnliche Fische.
Mhm.
Jetzt leben die auch teilweise manchmal zusammen. Also vermischen sich Cousins mit Cousinen, also da ist immer ein Kabeljau zwischen.
Ja.
Oder ein paar mehr halt.
Ja.
Also jetzt will ich aber eigentlich nur Seelachs fangen, also gehe ich mit meiner Masche, also mit meinem Netz durch und habe auf einmal auch Kabeljau da drin. Das wäre Beifang, den ich auf diesem Schiff gar nicht verarbeiten kann oder darf.
Ja.
Ist ja schade eigentlich. Der MSC hat quasi dann herausgefunden, dass der Kabeljau nach unten hin flüchtet.
Mhm.
Die haben verschiedenes Fluchtverhalten.
Okay.
Und der Köhler, der Seelachs, der flüchtet nach vorne.
Ja.
Also haben die Netze entwickelt, dass der Kabeljau Zeit genug hat, nach unten zu flüchten, sodass die nur noch den Seelachs drinne haben. Also überwiegend. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist halt dann wieder gut, wenn ich weiß, ich kaufe MSC-Ware und hier ist kein fremder Fisch bei.
Ja, und so entwickeln die das immer weiter und machen es immer nachhaltiger und sicherer für die Bestände in den Meeren.
Absolut.
Eben klasse.
So, jetzt ist ja einer, es gibt welche, die können das ins Meer zurückgeben. Da sind so Lichtschranken und da kommt, wenn da ein zu kleiner oder zu großer Fisch ist, die kommen auf eine Laufbahn.
Ja.
Quasi nachdem die schonend gefangen wurde und dann werden die selektiert und dann kommen die wieder frei.
Ja, wichtig ist ja, dass die Fangquoten wirklich verantwortungsbewusst festgelegt werden.
Ja.
Also ihr habt dann eben das Fischbett und jetzt ist ja die Fischparty 2 Tage lang und auch viele, viele Stunden. Aber wenn ich jetzt am 2. Tag komme, habt ihr dann schon alles weggekocht? Also sehe ich dann nichts mehr auf dem Fischbett?
Nee, wir werden da immer nur so viel drauflegen, dass das natürlich was zum Anschauen gibt und was zum Kochen gibt. Also wir werden natürlich in unserem 0-Grad-Kühlschrank oder in unserem Kühlhaus, wenn wir noch ein bisschen Fisch zurückhalten, dass man da nicht alles drauflegt. Wir müssen das natürlich auch täglich mit frischem Eis und das alte Eis muss raus. Die Tiere müssen natürlich, also man muss damit ja auch weitgerecht umgehen, ne?
Ja.
Es ist manchmal so, also es war bei uns im Fischereihafen nicht so, aber es ist manchmal so, dass die Tiere da einfach 2 Tage drauf liegen und
dann riecht man schon, wo die oder würde schon riechen, wo die Fischparty ist.
Das ist dann auch nicht mehr so zu verbrauchen nachher, wenn das Tier irgendwann da älter wird und im Wasser liegt und das ist alles nicht so schön. Wir wollen das natürlich so machen, dass das halt wirklich korrekt abläuft, ne? Dass man da wirklich sagt, das Tier, das wird hier gut behandelt, also nachdem es aus dem Wasser entnommen wurde, dass man da wirklich
mit Respekt
umgeht. Ja, genau, wertschätzen und mit Respekt umgehen, genauso, um das genauso auszudrücken.
Ja, und nicht nur das, es ist eben auch für uns Gäste toll anzusehen, das riecht auch nicht, die Kühlkette wird eingehalten und dass das hinterher auch wirklich super lecker schmeckt. Mhm. Muss ich mich dann für diese Kochshows, die ihr da macht, oder Schnupperkochkurse, wie du es eben genannt hast, muss ich mich da anmelden oder laufe ich euch dann einfach hinterher, wenn ich euch entdeckt habe?
Einfach hinterherlaufen, einfach mitkommen. Ich hoffe, wir haben genug Platz.
Mhm.
In den letzten Jahren war es so, dass die ersten Shows immer sehr, sehr, sehr gut besucht wurden.
Ja.
Und so die letzten Shows eben ein bisschen weniger, wenn ich da ganz, ganz ehrlich bin. Und ja, vielleicht haben wir ja dieses Jahr komplett voll. Wer weiß das schon.
Und dann darf ich da auch so ein bisschen was probieren?
Ja, natürlich.
Also was
ich da koche, Ralf, das wird auf jeden Fall probiert.
Das ist ja klasse.
Ja, es wird vielleicht nicht für alle Mann reichen, aber ja, ich gehe auch nicht nur in die erste Reihe. Also ich suche mir da willkürlich Menschen aus, die da was probieren dürfen, sodass auch jeder die Chance hat oder Chancengleichheiten bestehen.
Aber du hast ja gesagt, ihr macht das den ganzen Tag über und ich bin ja dann mittendrin im Geschehen. Dann kann ich ja immer wieder bei euch vorbeikommen, wenn ich dann zwischendurch vielleicht mal eine Runde gedreht habe und der Musik gelauscht habe oder an den Buden geschlendert bin und was es da noch alles gibt. Mhm. Unter anderem wird es ja auch eine Fischgrillmeisterschaft geben, habe ich mir sagen lassen. Aber dazu erzählt uns unsere Kollegin dann nachher im anderen Teil noch mehr.
Da wollte ich tatsächlich mitmachen. Letztes Jahr haben wir davon Wind bekommen, aber dadurch, dass wir jetzt das Fischbett machen, ist da natürlich keine Möglichkeit mehr für uns. Man kann sich ja nicht teilen.
Ich wollte gerade sagen, überall kannst du auch nicht sein.
Nein,
ne?
Ich wäre aber so gerne überall. Wir haben ja die letzten 2 Jahre haben wir einen Foodtruck gehabt.
Ach.
Auf der Fischparty. Das hat auch so unendlich viel Spaß gemacht. Einfach mal aus dem Foodtruck rausschreien, komm mal her, probier mal was Neues.
Ja, ich glaube aber, an euch kommt man definitiv nicht vorbei. Also, ja, ihr seid eins der Highlights und das ist eben, ihr macht es halt auch so locker und unterhaltsam. Das ist ja nicht, dass man da sitzt und lauscht einem langweiligen Vortrag. Ich sehe das ganze Tier, ihr erzählt mir was, ich darf euch löchern und dann kann ich mit euch in die Küche und euch da auf die Finger gucken und fragen und hinterher dann vielleicht auch noch was Leckeres probieren.
Das macht ja auch unendlich viel Spaß. Zumal, gerade auch wenn du eben halt Gäste hast, die wirklich wissbegierig sind oder die, wo du das Strahlen in den Augen siehst, oh, der kann mir da was erzählen. Macht das tausendmal mehr Spaß, das weiterzugeben, was man mal irgendwie gelernt hat. Oder es macht auch dann Spaß, sich weiterhin irgendwie mehr Fachwissen anzueignen, damit man noch mehr verbreiten kann. Das macht echt unendlich viel Spaß.
Ja, das merkt man dir auch an und auch eurem ganzen Team. Also das Fischkochstudio ist wirklich eine super Institution und eins der Highlights in Bremerhaven.
Dankeschön.
Schön, dass du hier warst. Ich freue mich dann, dich am Wochenende zu sehen auf der Fischparty und das tolle neue große Fischbett. Ich bin gespannt, was ihr da alles für Delikatessen aus dem Meer präsentieren werdet und vor allem auch, wie ihr das dann zubereiten werdet.
Ja, danke.
Danke, dass du da warst.
Ich habe zu danken, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Okay, tschüss Flo.
Ciao.
Bei mir zu Gast ist heute Grillmeister Thomas Karstedt. Hallo Thomas.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
Thomas, du bist Grillmeister mit Leib und Seele, hast bereits zahlreiche Auszeichnungen für dein Können am Grill bekommen und du organisierst in diesem Jahr auch die 5. Deutsche Fischgrillmeisterschaft am 27. April hier in Bremerhaven mit.
So ist es.
Du bist also ein Experte am Grill. Aber sag mal, wie wird man überhaupt Grillmeister? Wie kommt man dazu?
Das vorneweg, es ist nichts leichter als ein Grillmeister zu werden. Also du gehst einfach los und sagst, ich bin ein Meister und dann bist du ein Meister. Und das ist eine Geschichte, die wir in der Szene immer gerne verfolgen. Es gibt mittlerweile unwahrscheinlich inflationäre viele Grillmeister, deutsche Meister, Weltmeister, Europameister. Also jeder, der irgendwie mal an einer Meisterschaft teilgenommen hat und lässt sich das meistens monetär auch irgendwie ganz gut bezahlen. Ich persönlich bin nur jemand, der einfach gerne viel isst. Mittlerweile sieht man es auch. Und
also wenn es darum geht, dann bin ich auch ein Meister, ein Schokoladen. Meister.
Ja, nein, und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal diese Geschichte mit dem Grillen ein bisschen ernsthaft zu betreiben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mal weg von der, wir nennen es Flachgrillerei, Bratwurst, Nackensteak, Geflügelspieße vom Lidl, ne?
Ja.
Und gesagt, ja, ich habe so den Anspruch, ich will das mal alles ein bisschen anders machen. Und es waren katastrophale Ergebnisse und es war alles einfach nur schlecht. Und es war vielleicht nicht schlecht, aber es war einfach nicht mein Anspruch. Naja, und da kam ja dieses neue Zeug damals auf, dieses sogenannte Internet. Und dann habe ich mich im Internet angefangen einzulesen und dann habe ich festgestellt, da gibt es noch andere Leute, die haben genauso eine Behinderung wie du. Die wollen auch das, was du willst. Habe dann verschiedene Leute so übers Internet kontaktiert. Man hat sich ausgetauscht. Man hat dann angefangen, vernünftige Grillgeräte zu kaufen. Und durch einen dummen Zufall bin ich dann eingeladen worden nach Wiesmoor.
In Friesland, ne?
In Friesland, ja. Mhm. Und da sagt der eine, du, wir haben hier am Samstag so einen Grillabend. Komm doch mal vorbei. Ich sag, ja, ich kenne da keinen. Ja, ist nicht schlimm, sagt er. Wir kennen dich ja auch nicht. Komm mal her, bringen wir zu essen mit. Vorrangig was Süßes. Dann passt das schon. Und eine Kiste Bier und dann bist du dabei. Ja, da bin ich dann hingefahren, gedacht, Junge, was ist denn hier passiert? Zigtausende Autos, Jeeps, große, es roch nach Grillen. Ja, was ich nicht wusste, dass das so das alljährliche Treffen der deutschen Top-Szene der Griller war. Da waren Grillweltmeister, da waren Grill-Europameister, da war alles da. Da
ist waren nicht wahr, in Friesland.
In Friesland, mitten auf dem Acker, auf dem Privatgrundstück von jemandem, da waren wir mit vielleicht 30, 40 Leuten. Footblogger, alles Mögliche waren da und ich komme da an, weißt du, so ein kleiner Flachgriller, der schon mal ein Steak gegrillt hat und gesagt hat, ach du Scheiße. Naja, und dann habe ich mir das ein bisschen mit angeguckt und habe dann auch relativ zügig Freunde gefunden da in dem Bereich. Und wir haben uns dann weiter ausgetauscht, haben gesagt, okay, machen wir mal so, machen wir so. Und irgendwann kriege ich einen Anruf, möchtest du nicht mal eben mitkommen? Ich habe da so einen Grillwettbewerb wie bei D-Max Barbecue Pit Wars. Ich sage, was ist denn das? Ja, so amerikanisches Barbecue. Ich sage, ja, okay, ja, wir treffen uns da und da, ich hole dich ab und dann fahren wir. Was ich nicht wusste, dass wir 4,5 Stunden nach Belgien fahren. Nach Hasselt in Belgien und sind wieder ausgestiegen und mein Kumpel sagt zu mir, ja Thomas, pass auf, also das ist hier die Grillecke und das sind die Teams. Wir gehen jetzt nach da hinten hin und du musst jetzt halt sehen, wo du bleibst. Ich sage, ich kenne ja keinen. Ja, ist doch nicht schlimm, sagt er. Ich sage, mein Englisch ist auch schlecht. Ja, ist doch nicht schlimm, sagt er, lernst du was. Ja gut, ich hatte dann Glück, es waren Österreicher da, es waren ein paar Holländer da, die Deutsch sprechen können. Und wieder war ich nach 4 Stunden eingemeindet und war dann wirklich, wie soll ich sagen, grillabhängig. Es war ein riesen Monster-Smoker, amerikanisches Barbecue. Ich wusste, okay, Thomas, hier bist du zu Hause. Das ist deins. Großes Stücken Fleisch, langen Garn. Jo, das ist deins. Wunderbar. Und so hat das dann seinen Lauf genommen.
Da hast du also richtig Blut geleckt, und da als du dann in dieser Grillszene warst.
Ja, und dann habe ich dann festgestellt, das ist meins. Das ist genau meins. Barbecue. Jo, habe dann aufgesaugt wie ein Schwamm, alles, was man so lernen kann. Habe dann angefangen, bei meinem Kumpel zusammen mit in seinem Grillteam mitzuarbeiten, nur wegräumen. Man nennt es die Pit-Bitch. Also es gibt den Pitmaster.
Also man fängt ganz unten an.
Man fängt ganz unten an und das haben wir dann gemacht, sind dann quer durch Europa auf Grillwettbewerbe. Ja, und irgendwann hat einen das nicht mehr zufriedengestellt. Da hat man gesagt, ach, man will es mal auch mal selber machen. Dann habe ich mit zwei anderen Kumpels zusammen haben wir ein Grillteam aufgebaut, sind zu den Wettbewerben gefahren, sind unwahrscheinlich auf die Fresse gefallen, weil wir es echt nicht ernst genommen haben.
Okay.
Aber ich habe mich dann weiterbilden lassen zum Juror, damit ich auch mal wissen wollte, warum sind wir so schlecht.
Mhm.
Und habe dann festgestellt, als Juror bist du auf so einer Veranstaltung ziemlich alleine. Du kommst dahin, die Teams werden hofiert, alles ist schön. Und als Juror kommst du hin, setzt dich dahin, isst 3 Stunden lang schlechtes Fleisch, manchmal auch gutes. Und dann fährst du wieder nach Hause auf deine eigenen Kosten. Und hast eigentlich, du gewinnst nichts. Wenn du ganz viel Glück hast, kriegst du ein Goodiebag. Und habe ich gesagt, ach, irgendwann würde ich mal so eine Veranstaltung machen. Und dann passe ich auf, dass es den Juroren auch gut geht. Und erzähl das so in ein bisschen größerer Runde. Treffe mich mit den damaligen Organisatoren vom Ami-Markt, die denen langweilig waren. Und haben die gesagt, dann lass uns doch sowas in Bremerhaven machen.
Da bist du gleich verhaftet worden.
Ich habe gesagt, ach ja, eigentlich eine gute Idee. Dann lass uns das mal. Das gab es zu der Zeit, so eine Wettbewerbe in Deutschland noch nicht.
Und ja, wann war das? In welchem Jahr?
2015.
Ja.
2015 haben wir gesagt, so, wir gehen los. Dann haben wir unsere Connections geknüpft, sind losgegangen und haben gesagt, okay, wir wollen so ein Event machen. Lass uns doch mal rüberfahren nach Bederkesa, der Gewerbeverein. Die haben da eventuell ein paar Ideen. Ja, dann haben wir einen 15-Minuten-Pitch gemacht beim Gewerbeverein, haben ihm erklärt, wie wir uns das vorstellen. Dieses Barbecue-Festival, was uns vorschwebt, dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns das doch mal machen.
Mhm.
Und so haben wir dann 2016 Barbecue an der Burg aus dem, wie soll ich sagen,
aus der Taufe habt ihr es ja im Grunde genommen
gehoben.
Ihr habt das Grillen hier etabliert, ne?
Genau, und dann haben das Barbecue hier nach Norddeutschland gebracht und haben aufgrund unseres Anspruchs waren wir 4 Jahre lang in Folge eins der 3 besten Festivals in Europa. Die Leute haben uns zum Schluss die Bude eingerannt. Wir konnten gar nicht mehr so viele Leute nehmen, wie wir brauchten oder wie wir unterbringen konnten. Es war echt schwierig, weil wir räumlich begrenzt waren, aber die Zuschauer waren begeistert, die Teams waren begeistert, meine Juroren waren begeistert. Alles war schön und ich habe ja mich in der Zwischenzeit, wie gesagt, immer weiterhin mit Teams auseinandergesetzt und habe dann, ja, mit meinen Jungs dann zwischendurch haben wir uns natürlich auch verbessert, weil man lernt ja auch.
Genau, mit jeder Veranstaltung lernt man wieder
und
dazu.
Und es ist uns dann gelungen, dann doch die eine oder andere Kategorie zu gewinnen und dann, ja, und da waren wir natürlich doch sehr breitschulterig unterwegs zum Schluss. Wir haben in England auch nochmal den Grand Champion gemacht und ja, und dann haben wir gesagt, jetzt läuft's und dann kam Corona und dann war alles vorbei. Parallel dazu habe ich aber schon neben den Events habe ich dann von verschiedenen Herstellern eine Anfrage gekriegt, kannst du bei uns mal einen Promoter machen? Ich so, ja, dann bin ich für verschiedene Grillhersteller bin ich unterwegs gewesen, habe für Leute gegrillt, habe Grillkurse gemacht.
Es ist ja auch richtig in Mode wieder geraten.
Ja,
ne?
Ja, also und es war 2020 war richtig Goldgräberstimmung. Ne? Also gerade so 2018, 19, 20, jeder, der dir Gewürze zusammenmischen konnte und in eine bunte Tüte packen, der war ein Held. Jeder, der eine Soße kochen könnte, war ein Held. Es war unwahrscheinlicher Bedarf da und während Corona haben die Leute dann sich ganz viele große, tolle, schöne Grills gekauft für zu Hause, weil sie ja nicht weg konnten. Und der Bedarf ist immer noch da. Und der Hype ist natürlich weg, aber die Leute grillen immer noch gerne. Aber sie grillen jetzt eben auf einem anderen Level. Wir sind von dieser, wie gesagt, Flachgriller-Geschichte, Nackensteaks, Bratwurst, ist man eigentlich weg.
Es wird ja auch immer professioneller. Also wenn ich im Baumarkt sehe, was es alles an Grillzubehör gibt, das ist ja fantastisch.
Also wenn mir mal einer erzählt hätte, du kaufst dir mal irgendwann mal einen Grill für 2.500 Euro mit einer Wi-Fi-Steuerung und einer App, damit du von der Arbeit aus sehen kannst, wie weit dein Fleisch ist, hätte ich gesagt, Junge, das ist gut, lass es einfach. Träum weiter. Nein, es ist wirklich so, mittlerweile, es gibt immer noch die Leute, die für 5,95 sich einen Grill von der Tanke holen.
Ah, das ist der Festivalgrill.
Der klassische Festivalgrill und es gibt immer mehr Leute, die sagen, okay, wir müssen hier in der 1.000, 2.000, 3.000 Euro Schiene uns was anschaffen, weil wir wollen es vernünftig machen. Und es ist eben so, man lernt oder man verkauft den Leuten den Grill ja auch als Außenküche. Man muss es eben als Lifestyle sehen. Ne? Also du kannst mit einem vernünftiges Werkzeug, kostet vernünftiges Geld und damit kannst du vernünftige Ergebnisse beziehen.
Ja, es ist ja auch nichts Schöneres, als wenn man jetzt bei diesem sonnigen Wetter irgendwie draußen sitzen kann, ne? Und lecker zusammen mit seinen Freunden, Bekannten, Verwandten essen kann, ne? Und dann noch einen tollen Grill hat.
Das ist eben die Geschichte. Man zieht das Gesellige nach draußen, die Küche bleibt sauber. Und
stimmt, das ist auch ein großer Vorteil.
Die Frauen sind immer schwerst begeistert. Es ist aber auch so, wir vermitteln in unseren Grillkursen ja dann auch die Fähigkeit, dass man selber dann auch mitessen kann. Weil es nützt dir ja nichts, wenn du am Grill stehst und drehst die ganze Zeit, packst auf den Tisch und sagst, Leute, essen. Nein, sondern dass wir wirklich, wir vermitteln den Leuten eben ganze Menüs und sagen so, pass auf, das macht ihr so, Timing ist so und so und dann könnt ihr zum Schluss mit am Tisch sitzen und ihr habt alle viel Spaß dran.
Ja.
Und dann sagen die Leute auch, ja, klar, das sehe ich ein. So, und diese Begehrlichkeiten zu wecken, sage ich mal, ist eine schöne Geschichte, eben auf solche Grillmeisterschaften zu gehen, um mal zu sehen, was manche Leute, die dann wirklich, also, ja, einen ziemlichen Knall haben, in meinen Augen teilweise, weißt du, wenn man sieht, was da für Teller auf den Tisch kommen, da sage ich immer, Leute, ist das euer Ernst? Mhm. Aber es ist möglich. Ich finde es total toll. Wie gesagt, ich komme mehr so aus der Barbecue-Ecke. Ich bin jemand, der mit großen Stücken Fleisch, Rauch arbeitet und Rippchen. Im Grunde genommen war es wirklich damals die Auslöser. Ich wollte Rippchen machen und die waren einfach nur schlecht. Und mittlerweile mögen die Leute meine Rippchen durchaus leiden. Und
aber wenn du jetzt sagst, Rippchen war so ein bisschen der Auslöser für deine Grillleidenschaft, wie komme ich denn zu einer Fischgrillmeisterschaft? Das sind ja eigentlich, sind doch zwei verschiedene Sachen, oder?
Ja, das ist eine witzige Nummer eigentlich, weil ich sage in meinen Grillkursen immer gerne, seitdem ich so viel grille, esse ich weniger Fleisch. Mhm. Es ist wirklich so, man isst ja bewusster. Also idealerweise, ne? Man guckt, wo kommt's her, was ist es, man will vielfältiger essen. So, und da ist man ziemlich schnell bei Fisch. Gut. Irgendwann, eine Fischfrikadelle ist jetzt nicht unbedingt das, was mich persönlich abholt. Aber es gibt gerade so, wenn man so ein bisschen in die asiatische Richtung guckt und so, gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man mit einfachen Sachen doch einen Standardfisch sehr weit veredeln kann. Und da guckt man sich dann mal ein bisschen um. Das könnte man so machen und nicht so die klassischen Schrimmspieße und sowas. Mhm. Nö, wir machen da schon andere Sachen.
Ja, und Bremerhaven ist jetzt natürlich auch, hat ja auch ein großes Angebot an Fischvielfalt. Also von daher hat man ja eine große Auswahl.
Ja, auf jeden Fall. Und man kriegt vor allen Dingen wirklich auch frische Ware, vernünftige Ware. Mhm. Also man muss jetzt nicht zur großen Kette gehen. Es gibt im Fischereihafen so viele schöne kleine Läden, die wirklich tolle Sachen anbieten. Ja, und das mit der Fischgrillmeisterschaft, das ist eigentlich eine ganz witzige Nummer gewesen. Wir hatten, glaube ich, das erste Jahr Barbecue an der Burg durch. Da rief mich damals Marco Schilling an und sagte, Stummers, wir wollen nächstes Jahr wieder eine Fischgrillmeisterschaft machen. Kannst du da helfen? Mhm. Ich sage, wieso, was läuft? Ja, wir brauchen ein anderes Regelwerk und dies und das und jenes. Gut, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich gesagt, komm, dann machen wir das so und so. Habe dann meine Leute angerufen, die ich aus der Barbecue-Szene kannte und kam und sagte, Leute,
könnt raus, ihr auch Fisch?
Raus aus der Komfortzone, Fleisch kann jeder, lass uns doch mal Fisch machen. Und dann sind wir mit einer ziemlich großen Truppe da angetreten und haben dann wirklich tolle Gerichte gemacht. Und
ja,
haben
gesagt, seid ihr als Team angetreten? Nee, also habt ihr an dem Wettbewerb teilgenommen oder habt ihr schon unterstützt beim Grillen?
Ich unterstütze nur, nein. Ja. Also es ist so, ich sehe mich da sehr als Organisator und das ist auch meins und ich mache auch die Fußarbeit für die Teams, besorge die Teams, aber wenn ich jetzt selber auch noch teilnehmen müsste, mir würde die Zeit fehlen. Also ich sag mal, Leute wie die Fischgrillmeisterschaft vom letzten Jahr, die jetzt schon ihre Rezepte üben, ihre Gerichte üben, da fehlt mir die Zeit zu.
Ja.
Und wenn ich mittlerweile bin ich auch ein bisschen gierig, wenn ich daran teilnehmen will, will ich auch gewinnen oder zumindest vorne landen und das passiert nicht, wenn du das mal so eben nebenbei machst. Mhm. Und so habe ich dann eben als Organisator, habe ich meine Leute rangeholt und habe gesagt, so kommt Jungs, die Leute möchten das machen. Und die warten auf euch, wir machen das so und so. Guck mal, das ist ein gutes Thema, das ist ein gutes Thema, so können wir das machen. Nun bin ich dann das Bindeglied zwischen Teams und Veranstalter.
Ja, was sind so die groben Regeln? Aber auf was muss ich mich einstellen, wenn ich da mitmache bei so einer Fischgrillmeisterschaft?
Ja, das ist, bei der Fischgrillmeisterschaft ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir das mit der German Barbecue Association zusammen machen. Die haben ein fixes Regelwerk, das legt fest, welche Grills genutzt werden könnten, wie die Teller auszusehen haben, wie viele Portionen zu machen sind, was man alles nicht machen darf, wobei sich das gerade bei einer Motto-Meisterschaft wie der Fischgrillmeisterschaft ziemlich entspannt gestaltet. Wir sind da dicht mit den Jungs von der GBA zusammen und wir sagen immer so, so und so, stellen wir uns das vor. Ja, dann sagen die, mach das mal. Und es ist im Grunde genommen so, dass wir jetzt bei der Fischgrillmeisterschaft 4 verschiedene Gerichte machen. Den Teams wird im Vorfeld nicht gesagt, was im Hauptgang für einen Fisch dabei ist. Da müssen sie sich drauf einstellen. Wir sagen, okay, ist die Richtung grob, aber wir sagen jetzt nicht, es ist ein Thunfisch oder es ist ein Oktopus oder irgendwas, sowas werden wir nicht sagen, aber wir sagen so, mit Beilage. Dann wird es diesmal geben, das kann ich schon mal soweit erzählen, Fischerfrühstück. Mhm. Ich habe am Anfang immer gedacht, Fischerfrühstück, naja.
Fischerfrühstück ist für mich Rührei und Krabben.
Genau. So, und dann gehst du aber nach Schleswig-Holstein, dann ist das schon wieder auf dem Brot. Und dann gehst du wieder nach Ostfriesland, dann sind schon wieder keine Krabben dabei. Ja. Also das
und jetzt ist es auf dem Grill.
Wir haben gesagt, okay, wir hätten gerne als ersten Gang Fischerfrühstück. Seid kreativ, lasst euch was einfallen. So, dann der zweite Gang wird Fisch mit Beilage sein. Da werden wir einen schönen Edelfisch stellen und die Teams müssen den dann eben toll anrichten. Gang 3 wird sein Surf and Turf und Surf and Turf ist etwas, wo du die Grillteams immer gut mit abholst, damit eben ein bisschen Fleisch mit dabei ist. So, dann
ist ja auch lecker, ne?
Das ist, wenn man das richtig macht, ist das richtig lecker. Es ist ja nicht immer nur das klassische Steak mit einer Languste irgendwie drauf oder so, sondern da gibt's also die wildesten Sachen und zum Schluss maritimes Dessert. Und da sind wir wieder breit aufgestellt. bestellt. Da kann jeder wieder kreativ werden. Letztes Jahr hat einer mit einer Jakobsmuschel in Ahornsirup angebraten den zweiten Platz gemacht.
Oha.
Muss man erstmal
drauf. Hört sich sehr kreativ an.
Ja, genau. Und das ist das Schöne eigentlich an den unterschiedlichen Wettbewerben. Also wie gesagt, ich komme aus dem Barbecue. Mhm. Wir arbeiten mit einem amerikanischen Verband. Das ist 4 Sorten Fleisch in eine Kiste gepackt, abgegeben, fertig.
Fertig.
Da kann man ruhig viel Alkohol nebenbei trinken und da ist auch sehr entspannt. Mhm. Man muss es nur halt vernünftig kennen. Dann gibt es die Steak-Grillmeisterschaft, wo es wirklich eben nur darum geht, ein Ribeye-Steak zu braten. Mhm. Das ist noch einfacher. Sollte man meinen, ist es nicht. Es ist unwahrscheinlich schwierig. Gibt es sogar eine Weltmeisterschaft für dieses Jahr.
Da geht es ja auch gerade darum, das immer auf einen gewissen Punkt zu bringen, ne?
Es ist, du darfst das Steak nicht aufschneiden. Es muss einen gewissen Geschmack haben. Es muss eine Zartheit haben. Dann gibt es eben die, wie von mir schon erwähnte, German Barbecue Association, die das klassische Grillen macht. Also wirklich, ich sage mal, früher waren es mal schöne Teller. Mittlerweile sind sie da ein bisschen wieder zurückgerührt. Früher warst du sehr weit da vorne, wenn du so sterneküchenmäßig deine Teller angerichtet hast. Mittlerweile haben sie das wieder ein bisschen zurückgefahren. Und es steht jetzt wieder das Grillen an sich im Vordergrund. Und dann machst du eben deinen Teller fertig, gibst den dann ab bei den Juroren. Und das ist der Grund, weswegen ich wahrscheinlich dann immer nur so ein bisschen hinher schwebe, weil ich diese Jurorenschulung noch nicht habe für die GBA. Und dann ist dann eine Fachjury, die das bewertet. Und da gibt es eben klare Vorgaben, Optik, die Kreativität, der Geschmack, die Zartheit. Also das, da gibt es verschiedene Punkte, die werden wirklich objektiv bewertet und danach gibt es Punkte und wer am meisten Punkte gewinnt?
Der gewinnt dann nachher die Fischgrillmeisterschaft.
Der ist dann der 5. deutsche Fischgrillmeisterschaft. Und ihr werdet es dann sehen, wenn er am Sonntag da steht, die Leute nehmen das echt ernst. Mhm. Wie gesagt, ich komme aus dem Barbecue. Bei uns beim Barbecue ist es so, da sitzt man im Kreis und irgendeiner schmeißt das Fleisch schon mal rauf und der andere macht
das
mal
hin. Das ist mehr so gesellig, ne?
Ja, das ist so. Wir sind da ziemlich entspannt. Man geht auch mal so zum anderen Stand rüber und sagt, kann ich mir noch mal eben schnell noch mal irgendwie einen Huhn von dir leihen, weil mir mein Huhn kaputt gegangen ist. Oh, das ist schon passiert. Ja, und das ist kein Thema. Aber bei den Grillern, da ist das schon, die haben ihr Wettkampf, Caro, und wenn ein Wettkampf ist, dann bleibst du auch bitte draußen.
Ja, muss ich was Besonderes beachten, wenn ich jetzt das Produkt Fisch nehme oder wenn ich jetzt sage, ich würde es auch gerne mal bei mir zu Hause auf den Grill legen, eignet sich da jeder Fisch dazu oder hast du irgendwie eine Empfehlung, dass du sagst, dass irgendein Fisch besonders gut zu grillen ist, weil der festeres Fleisch hat und andere Fischsorten würden zu schnell zerfallen auf dem Grill?
Was die meisten Leute gerne grillen, ist Lachs. Lachs ist sehr kräftig und verzeiht auch viel. Jeder feste Weißfisch, den mag ich. Ob das nun Lachs ist, ob das nun eine Forelle ist, ob das eine Makrele ist. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Das grundsätzliche Problem ist eben, wenn man einen Fisch auf den Rost legt, backt der schnell an, geht kaputt. Was macht man? So, und da kommen wir zu der Sache, die ich persönlich favorisiere. Es gibt eigentlich zwei Hilfsgeräte, mit denen ich gerne arbeite. Das eine ist eine Holzplanke. Die kann man im Grillzubehörhandel überall kaufen oder man geht in den Garten, wenn man ein großes Stück Kirschholz hat oder eine Buche oder ähnliches, ein Buchenbrett.
Schnitze ich mir eins.
Ja, oder gehst einfach zum Grillverhandel und holst dir eine. In verschiedenen Geschmacksrichtungen sage ich immer gerne Obsthölzer. Mhm. Es gibt Zitronenmelisse.
Merke ich das nachher beim Fisch,
das,
dieses
schmeckt
Aroma?
Man wirklich.
Okay.
Gängig sind meistens immer Zedernbretter bzw. Buchenbretter. Mhm. Du packst eben dein Grillgut auf diese Planke und entkoppelst damit deinen Fisch schon mal vom Rost. Das heißt, das Handling ist viel einfacher. Um das zu begreifen, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt beim Grillen ja verschiedene Möglichkeiten des Grillens. Das direkte Grillen, das indirekte Grillen, das Räuchern. Direktes Grillen ist eben wirklich Flamme unter dem Grillgut, würde ich beim Fisch nicht zwingend empfehlen. Ich bin großer Fan vom indirekten Grillen, also links und rechts eine Flamme an, dass da ein bisschen Wärme rankommt und der Fisch selber, darunter ist nichts, da ist eben diese Grillplanke und da legt man dann sein Grillgut drauf, man kann es füllen, also ich bin zum Beispiel eine gefüllte Makrele, finde ich zum Beispiel, mit einer Chili-Paste, so verschiedene Zitronengras, solche Sachen, klein gehackt, eine Tomaten dazu, mit ein paar asiatischen Gewürzen reingestopft, obendrauf noch ein bisschen Zitrone oder Limette obendrauf und noch ein paar schöne Gewürze dazu. Und dann auf die Planke gelegt, reingelegt in den Grill, Deckel zu. Wichtig ist immer, der Grill muss einen Deckel haben. Und der Deckel ist nicht dafür da, dass die Brenner nicht nass werden, sondern einfach wirklich zumachen, damit man dann auch eine Umluft erzeugt. Und dann lässt man einfach die Thermodynamik ihren Arbeit machen und dann bist du schon mal da, wo es hingeht. Das ist die Sache mit der Planke. Da können wir also 3-4 Folgen
machen. Aber es hört sich gar nicht so schwer an, ne? Das war eigentlich kein Hexenwerk, oder?
Nein, das ist alles kein Hexenwerk. Man muss sich nur trauen. Man muss nur hingehen. Das andere, was ich persönlich unwahrscheinlich toll finde, sind Bananenblätter.
Wo kriege ich die denn her? Aus dem Hafen? Hier bei uns?
Nein, da gehst du einfach in den China-Laden deines Vertrauens und sagst, du brauchst Bananenblätter. Und Bananenblätter ist für mich persönlich eigentlich so eine Allzweckwaffe. Da kann man wunderbar kleine Päckchen mitbauen. Man kauft diese tiefgefroren.
Ja, die sind unheimlich stabil, ne?
Ja, ja. Und dann schneidest du die in der passenden Größe, wie du es gerne haben möchtest. Und ich habe zum Beispiel so einen Signature-Dish mit Lachs. Der wird in bleistiftgroße Streifen geschnitten, der Lachs. Und wird dann mit Kokosmilch, mit Currypaste, mit Currypulver, mit verschiedenen Gewürzen.
Oh, ich krieg Hunger.
Mariniert. Mariniert. Und dann legst du diese Streifen nachher in so ein kleines Package mit Bananenblättern. Machst da noch ein bisschen Koriander oben drauf, Thai-Basilikum, Petersilie, solche Sachen. Machst ein kleines Päckchen, packst das zu, legst das in den Grill, schön wieder indirekt, lässt das eine Viertelstunde, 20 Minuten ziehen in dieser Kokosmarinade. Machst in der Zwischenzeit noch einen kleinen Kokosreis. Und
also ich rieche förmlich schon, wie gut das duften kann, ja, ne, mit dem Koriander und der Kokosmilch.
Es ist eine unwahrscheinliche Aromageschichte durch dieses, wie gesagt, ich bin gerade Fan von dieser asiatischen Geschichte. Mhm. Also jetzt klassischer Flammlachs, an die Wand gestellt, ein bisschen Feuer ran, das ist mir zu öde. Das kann, da, so fängt man an. Gerade diese Bananenblattgeschichte, dieses Bananenblatt selber gibt auch noch so ein bisschen den Aroma von grünem Tee ab. Also man kann es nicht nur mit Fisch machen. Ich benutze es auch zum Beispiel, um für Fleisch einzuwickeln und ähnliches. Und wenn ich so eine karibische Richtung will.
Sieht ja auch toll aus nachher auf dem Teller, oder?
Es macht was her. Die Leute gucken alle ganz begeistert an deinem Tisch. Und im Grunde genommen, du hast es schon erwähnt, es ist eigentlich einfach. Man muss sich wirklich nur mal hinsetzen. Man muss mal sich die Zeit nehmen und mal zu gucken, was macht mein Grill? Wie arbeitet mein Grill? Was kann ich tun? Oder auch mal eben einen Grillkurs besuchen. Da gibt es Leute, die tolle Grillkurse anbieten, was du im Leben nie wieder machen wirst. Du gehst da mal hin und du sagst ja, geiles Zeug. So, aber dann haben wir Gott sei Dank hier mit Plankengriller eine Grillschule, die holen dich auch ab.
Ja.
Das sind Sachen, die machst du auch zu Hause und so mache ich auch meine Grillkurse. Also wir haben zum Beispiel auch mal in Hamburg auf dem Grillkurs Austern gemacht, mit einem Gurkenrelish gefüllt und dann gesmoked. Hunderte von Austern haben wir, glaube ich, an diesem Tag gefühlt aufgemacht, weil die Leute gesagt haben, das ist ja mal richtig geiler Scheiß.
Wahrscheinlich durch dieses Raucharoma,
ja, genau.
Ne?
Und das ist
ja so das Besondere auch.
Genau. Aromatik ist eine Geschichte, da kann man sich also richtig viel und lange drüber Gedanken machen. Es ist eigentlich relativ einfach und es macht die Industrie einem auch relativ einfach. Mittlerweile, es gibt ja verschiedene Gewürzhersteller, die dir eine fertige Gewürzmischung anliefern.
Das stimmt, da braucht man sich gar nicht mehr viel Sorgen machen, dass man irgendwas vergisst, sondern man kann ja hochwertige Gewürze mittlerweile auch insbesondere fürs Grillen kaufen.
Genau. Und das,
also es ist auch viel mit Ausprobieren und Experimentieren im Grunde genommen.
Learning by Burning. Also es ist wirklich so, man muss wirklich viele Frösche küssen, bis man dann seinen Prinzen hat. Und dann sollte man auch dabei bleiben. Grillen ist ja ein unwahrscheinlich weites Feld. Man kann unwahrscheinlich viele Sachen machen. Sucht euch was aus, was ihr könnt und übt das. Übt das so lange, bis ihr da seid, wo ihr sagt, bam, dieses Gießkannenprinzip, ich mach mal hier was davon, da was davon, das bringt euch alle nicht weiter. Was auch eine schöne Geschichte ist, finde ich übrigens, haben wir letztes Jahr zu den Matjes-Tagen gemacht, ist die Fischbratwurst von Fiedler. Sagt man, ja, Fischbratwurst.
Die ist aber sehr lecker.
Was mache ich damit? Ja, esse ich Bratwurst? Nein. Wir machen das so, wir grillen Ananas ein bisschen an, machen einen Honigsenf, grillen die Bratwurst, nehmen einen Wrap, wir sprühen den Wrap ein bisschen mit Apfelsaft, wickeln die Ananas, die Bratwurst, den Honigsenf und ein bisschen Rucola, alles auf, rüsten wir es nochmal kurz an, schneiden es runter und dann hast du eine Bratwurst im Wrap, aber eine Fischbratwurst im Wrap.
Thomas, das hört sich fantastisch an. Also und ich bereue es, dass wir hier nur einen Podcast haben. Am liebsten möchte ich gleich mit dir in die Versuchsküche.
Ja, wir werden wahrscheinlich...
Ups, da ist Thomas schon auf dem Weg in die Versuchsküche. Und es gibt ja auch noch viel vorzubereiten für die Fischgrillmeisterschaft am Wochenende auf der Fischparty.
Stimmt, er hat uns ja viel über das Prozedere erzählt, welches für so eine Meisterschaft im Vorfeld und auch während der Veranstaltung notwendig ist.
Also auf jeden Fall werde ich mir die Profis am Grill und natürlich auch das Fischbett und das Live-Kochen im Fischkochstudio ansehen. Bist du auch dabei, Tanja?
Klar, das und all die anderen tollen Programmpunkte und Aktionen will ich auf keinen Fall verpassen.
Okay, seid ihr auch dabei? Dann sehen wir uns am 26. und 27. April 2025 auf der Fischparty im Schaufenster Fischereihafen. Bis dann!
Bis dann!
Mehr Spannendes über Bremerhaven in unserem Podcast. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook.
Weitere tolle Tipps, Tickets und Infos auch auf www.bremerhaven.de/tourismus.
Freut euch mit uns auf die nächste Podcast-Folge.
Tschüss.
Tschüss.